Herzlich willkommen bei unserem Taledo Founders CXO Podcast. Heute spreche ich mit Gero Decker von Signavio, der einzigen All-in-One Business Process Software. Super spannende Company, ist sehr lange selbstfinanziert gewesen, hat sehr spät Geld, viel Geld, externes Geld aufgenommen und dann relativ viel, neunstellig. Aber er soll euch gerne selbst davon erzählen. Hallo und herzlich willkommen, Gero Decker.
Hallo, mein Name ist Gero Decker, wie du schon gesagt hast gerade. Ich bin Gründer und CEO von Signavio. Wir sind ein B2B-Softwareunternehmen aus Berlin und wir machen Software für das Thema Prozessmanagement für mittelgroße und große Unternehmen.
Freut mich. Hat ja schon mit einem Lachen angefangen, das gefällt mir immer. Kannst du ein bisschen mehr reinzoomen? Also ich bin jetzt, sagen wir mal, ich finde Signavio spannend, aber ich verstehe noch nicht als Kunde, was ihr genau macht. Wo genau kommt ihr rein? Wo ist das Kundenbedürfnis?
Genau, also unsere Kunden haben typischerweise mindestens 500, mindestens 1000 Mitarbeiter oder gerne auch größer. Und die möchten betriebliche Abläufe, Prozesse verstehen, verbessern, transformieren. Also stell dir vor, du bist ein Telekommunikationsanbieter und du hast eine ganz schlechte Customer Satisfaction, ganz schlechtes Kundenfeedback und möchtest das jetzt verbessern, zum Beispiel beim Ausrollen von DSL-Produkten oder bei Handyverträgen oder so etwas. Dann nutzt du die Signavio Software, um zu verstehen, wie sehen eigentlich meine Customer Journeys aus, wie sehen die darunter liegenden Prozesse aus. Das kann ich machen, indem ich die Leute zusammenbringe, um ihr Wissen sozusagen zu teilen über den aktuellen Stand. Ich kann das aber auch machen über sogenanntes Process Mining. Das heißt, ich sauge Daten aus ERP oder CRM-Systemen an, um quasi automatisiert zurückzurechnen, was passiert eigentlich, bei welchen Kunden geht was schief, bei wem dauert es zu lange, bei wem passieren komische Dinge. Um dann in den nächsten Schritt zu kommen, sich darüber zu unterhalten, wie soll das eigentlich besser laufen? Wie soll der Prozess morgen aussehen? Wie soll meine Customer Journey morgen aussehen? Um sich zu überlegen, mit welcher Technologie muss ich das untermauern? Muss ich ein Kundenportal einführen? Muss ich intern irgendwas verändern? Muss ich Verantwortlichkeiten drehen in der Organisation? Bis hin zu Überführen dieser Veränderung in die Realität. Will heißen, ich rekonfiguriere meine CRM- oder ERP-Systeme zum Beispiel, das kann man aus unserer Software heraus anstoßen, oder ich teile auch das Wissen, um neue Prozesse, neue Abläufe, neue Regelwerke, neue Checklisten auch wieder über das Signavio-System. Wir haben so knapp 2000 Kunden in der Welt verteilt, über alle Branchen hinweg, typischerweise große Unternehmen. Und haben mehrere Millionen Nutzer auch auf unserer Plattform, die das nutzen, um, wie gesagt, Prozesse zu verstehen, zu optimieren und in die neue Realität sozusagen zu überführen.
Super spannend. Und mit den Nutzern meinst du natürlich bei die Leute, die bei den Kunden sitzen und eure Software dann nutzen?
Genau, das sind dann typischerweise mehrere hundert oder mehrere tausend Nutzer, die bei einem Kunden mit unserer Software dann arbeiten.
Und wie viel eures Businesses grob kommt, sagen wir, aus dem deutschsprachigen Raum? Ganz grob?
Ganz grob ist das so zwischen 40-45% in der Größenordnung.
Spannend, spannend. Das heißt, ich höre sehr viel Kundenzentrierung raus, ja, oder Kundenzentriertheit, wie die Engländer Customer Centricity nennen würden.
Absolut.
Ja, das muss ganz hoch stehen, dann als sagen wir, als ein Unternehmen mit der Mitarbeiteranzahl 500 bis 1000 FTE. Und dann muss ich eigentlich schon von euch gehört haben oder euch schon genutzt haben bestimmt, oder? Wenn Absolut. Das ein wichtiges Thema für dich ist.
Das ist unser Anspruch. Ich meine, es ist ja auch klar, wir sind ein Subscription-Anbieter. Ja, also ich kaufe quasi Software-Abonnements bei uns. Will heißen, wenn ich nur ein Jahr lang bei uns Kunde bin, dann war das sehr wahrscheinlich ein Verlustgeschäft für uns. Der Kunde muss mindestens 2, 3 oder idealerweise ein Leben lang sozusagen bei uns Kunde sein, dann lohnt sich das.
Und das Pricing, das heißt, wenn ich Kunde bin, zahle ich pro Nutzer eine Lizenz pro Monat oder pro Jahr, richtig?
Genau. Und dann gibt's halt Packages für manche Komponenten. Kommt das in 100 User-Packages oder 1000 User-Packages oder irgendwelche Spezialfunktionen, die kann ich auch für einzelne Nutzer lizenzieren.
Ihr seid ja jetzt kein klassisches Startup. Ihr habt ja schon vor glücklicherweise zu guten Zeiten ungefähr um die Finanzkrise rum gegründet, richtig?
Genau, 2009 ging's los.
Spannend. Und du warst das mit deinen Mitgründern und ihr habt ja, also das hast du jetzt nicht so gesagt, aber ihr seid ein super schöner Erfolgscase für Deutschland. Ihr habt auch, glaube ich, noch einmal relativ viel Geld aufgenommen, aber relativ spät. Ihr hattet früh eigentlich sehr viel aus eigenen Mitteln gemacht. Habe ich das richtig so im Hinterkopf?
Genau, die ersten 6,5 Jahre haben wir komplett ohne Investment gelebt, auch keine wow. Business Angels, sondern okay. komplett aus Umsätzen uns finanziert und waren dann zu wow. dem Zeitpunkt auch schon so 80 Mitarbeiter ungefähr, bevor wir dann 2015 das erste Mal Geld aufgenommen haben und dann haben wir 2019 nochmal einen größeren Batzen aufgenommen. Also inzwischen sind jetzt über 200 Millionen Euro an Investorengeldern geflossen. Wow, aber wie top. Du sagst, relativ spät
in den Wundervoll, das sind die besten, sehr seltene Stories und das ist super selten, dass man so lange so hart durchhält und dann geht's richtig ab. Ja, das freut mich. Das freut mich richtig sehr. Das ist schön auch, dass ihr, ich glaube, ihr habt sogar PEs drin. Im Grunde habt ihr den klassischen VC sehr lange geskippt oder vielleicht sogar überskippt, oder?
Genau, klassische VCs haben wir gar nicht drin gehabt, sondern erst unser erster Investor Summit Partners, wow. die fallen schon in diesen Growth Equity Bereich rein. Für die waren wir damals, zum damaligen Zeitpunkt eher klein, aber die waren halt so verliebt in unser Geschäft, in unser Team.
Kann ich gut verstehen.
Dass sie gesagt haben, wir wollen unbedingt dabei sein.
Customer Centricity ist, nicht, dass ich jetzt dafür werben möchte, aber ich bin selbst CEO und ich denke, das ist unser Prio 1 Thema und zwar zeitlos. Also das hätte ich vor 100 Jahren sagen können als CEO irgendeines Unternehmens und das kann man wahrscheinlich in 100 Jahren auch noch sagen. Egal was, aber und es ist trotzdem gerade im Trend, weil viele von uns vielleicht auch mal den Blick verlieren für die Kunden, vor allem gegeben all der Lösungen, die da draus sind. Das finde ich nicht nur also als Software spannend, sondern jedes Mal, wenn ihr in ein Unternehmen hereintretet, wird das Thema einfach höher priorisiert. Das ist A, ein Zeichen davon, dass die irgendwas verstehen oder verstanden haben, wie wichtig das Thema ist. Und B, könnt ihr ja hoffentlich wirklich helfen. Und deswegen finde ich das ein sehr wichtiges Thema, auch wenn wir, auch in Deutschland, ja, wo wir das vielleicht mal aus den Augen verlieren. Hab mich auch gefreut. Okay, super. Customer Centricity, Business, du, vielleicht weißt du das, aber die Vorgänger von BCG McKinsey in den 80er, 90ern im Consulting waren die sogenannten Business Reengineering Berater. Business Process Reengineering. Das war ein sehr, sehr großer Trend. Hattest du, das war jetzt ein bisschen vor unserer Zeit, aber hattest du das mal auf dem Schirm?
Klar, so in den 80er, 90er Jahren war das ja ein großes Thema. Damals war ja der Auslöser dafür war, es gab ja auf einmal neue Softwaresysteme, vernetzte Computer, Datenbanken, das war ja alles neu und zum ersten Mal massenverfügbar. Und dadurch hatte ich natürlich die Möglichkeit, komplett zu quasi neu zu denken, wie ich als Unternehmen eigentlich arbeiten möchte. Ne? Und auch SAP ist ja auf dieser Welle groß geworden, ist auf dieser Welle dann auch an die Börse gegangen, genau unter diesem Stichwort Reengineering. Spannend. Das Thema ist heute genau noch so relevant wie früher. Und es kommen ja auch immer wieder neue Technologien und Möglichkeiten auf den Markt. Ja, jetzt reden wir über AI und Robotic Process Automation und solche Dinge, wo jedes Mal wieder ja die Frage sich stellt, gegeben all dieser neuen tollen technischen Möglichkeiten, was kann ich fundamental anders in meinem Geschäft machen? Nicht nur die gleichen Ergebnisse zu produzieren, sondern den Service, die Value Proposition an den Kunden tatsächlich nochmal radikal nach oben zu heben. Und es ist ja spannend, dass dadurch dann auch ganz neue Geschäftsmodelle...
Eben, wollte ich gerade, manche erfinden ihr Geschäft dadurch neu, durch dieses Nachdenken.
Genau. Also ein klassisches Beispiel für mich wäre jetzt hier zum Beispiel unsere Freunde von Flightride. Jetzt gerade läuft es nicht so gut, weil niemand fliegt, aber was machen die? Die machen quasi, die bearbeiten für dich mehr oder weniger vollautomatisiert, wenn ein Flug Verspätung hat, fordern die sozusagen Kompensationszahlung für dich ein. Und man muss ja verstehen, pro Flug, pro Person kriege ich ja maximal 600 Euro an Kompensation und die bekommen irgendwie 25% oder sowas davon. Das heißt, ja. Du musst so einen kompletten juristischen Vorgang für unter 150 Euro durchprozessieren.
Das lohnt sich nur auf Masse. Und wenn man das aber automatisiert macht?
Genau. Und es geht halt nur, wenn ich das wenn ich das quasi voll automatisiert mit nur einem minimalen menschlichen Touchpoint hinbekomme.
Ich finde FlightRide auch so sehr spannend übrigens. Schön, dass du es ansprichst. Es ist eine auch der Hidden Champs eigentlich, ein Berliner Startup. Das finde ich Bereich. Ich finde das schön, was sie gemacht haben. Ich habe sogar mal über sie tatsächlich vor vielen Jahren, einer der ersten Kunden war ich, glaube ich, weil mich Iberia eher so aufgeregt hatte, dass ich gesagt habe, okay, das Geld ist mir egal, aber die sollen mal ran. Ja. Du hast das Thema Corona ein bisschen schon, also durch FlightRide. Lass uns da kurz reinzoomen. Wir sind jetzt Anfang Januar 2021. Leider ist das Thema wieder sehr aktuell seit 2-3 Monaten. Also ich meine, wir haben ja jetzt den Lockdown, der wurde jetzt heute nochmal wahrscheinlich verlängert oder seit gestern. Wie hat sich das auf euch ausgewirkt und was denkst du, was passieren wird in den nächsten 6 Monaten? Also erstmal euch intern, wie eure Kunden, vielleicht das Business, was immer du sagen möchtest und dann nochmal der Blick nach vorne. Natürlich interessiert mich und auch wahrscheinlich einen Großteil unserer Zuhörer, wie ist dein CEO-Blick, dein subjektives Empfinden auf die nächsten 6-12 Monate? Ohne jetzt genauer zu fragen, bewusst offen.
Ja, also bei uns war es natürlich ganz ähnlich wie bei allen anderen Firmen, dass wir so im März letzten Jahres wussten wir überhaupt gar nicht, wo das Jahr hinlaufen würde. Deswegen haben wir bei uns erstmal prophylaktisch auch die Handbremse angezogen. Wir haben dann im März noch zum Beispiel einen Hiring Freeze ausgesprochen, dass wir keine neuen Mitarbeiter mehr einstellen, obwohl wir im Plan hatten, über 100 neue Kollegen in den nächsten Monaten einzustellen. Das haben wir dann, diesen Plan haben wir dann relativ schnell gekappt. Im April, Mai, Juni hat es sich dann relativ schnell angedeutet bei uns, dass unsere Kunden jetzt nicht wegbrechen, sondern Churn ist ja das, ist die Metrik, bei uns genau gleich war wie auch in den Jahren davor. Also das hat bei uns in unserem Fall ganz gut geklappt. Im Vertrieb hast du natürlich die Schwierigkeit dadurch, dass du die Leute nicht mehr treffen kannst, aber vor allen Dingen auch, dass viele Kunden Kostenreduktionsprogramme starten, an allen Ecken und Enden das Geld zusammengehalten haben, dass manche Dinge sich mindestens mal verschoben haben oder manche Vertriebs-Opportunities auch nicht materialisiert haben. Long story short, für uns war das Jahr 2020 trotzdem ziemlich erfolgreich. Also wir sind trotzdem signifikant gewachsen letztes Jahr. Und wie gesagt, uns sind kaum Kunden weggebrochen. Die Kunden, die uns weggebrochen sind, das sind dann die, wo man es dann wahrscheinlich auch erwartet hätte. Ja, also Betreiber von Kreuzfahrtschiffen oder der ganze Bereich Oil and Gas ist ziemlich kollabiert letztes Jahr, weil vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, der Ölpreis ist ja unglaublich in den Keller gegangen im Rahmen der wenigen Nachfrage oder geringeren Nachfrage letzten Jahres. Ja, gut für unser Klima insgesamt, aber natürlich für die beteiligten Unternehmen, deren Geschäftsmodell sehr stark basiert auf diesen Ölpreisen. Für die war das natürlich schwierig. Aber long story short, für uns war das Jahr im Endeffekt ziemlich erfolgreich. Wir hatten Q2, Q3, Q4 waren dann jeweils die stärksten Quartale in der Historie von Signavio. Also wir konnten dann von Quartal zu Quartal immer einen draufsetzen. Und deswegen haben wir dann auch das Thema Hiring Freeze im dritten Quartal dann wieder aufgehoben und haben dann angefangen, auch wieder sehr, sehr sportlich einzustellen, viele neue Kollegen mit an Bord zu nehmen. Und jetzt gehen wir in dieses Jahr rein. Wir haben momentan ungefähr 200 offene Stellen, die wir noch besetzen wollen für die kommenden Monate und sind da sehr optimistisch, was jetzt die nächsten Monate angeht.
Und sind es größtenteils Techies, die ihr einstellt?
Also von den offenen Stellen, die wir momentan haben, ist ungefähr die Hälfte in der Entwicklung. Also da bauen wir sehr stark aus. Und die andere Hälfte ist über den Rest der Organisation verteilt. Ja, Go-to-Market-Organisationen, aber auch Legal, Security, Talent Acquisition, durch alle Bereiche hindurch.
Okay. Lass uns noch kurz, bevor wir auf das nächste Jahr übergehen, 2021, du hattest mich gerade auf was gebracht, Events, also erzähl uns mal bitte, wie hat das, ihr habt ja sehr spannenden Ansatz, wie ihr Events gestaltet, ohne jetzt da im Detail reinzuzoomen, wie hat Corona das beeinflusst und wie habt ihr das gelöst, um vielleicht einige unserer Zuhörer einfach zu inspirieren?
Genau. Also erstmal Schritt zurück. Marketing ist für uns sehr, sehr wichtig. Also viele unserer Kunden kommen über Marketingaktionen, sei es Content, digitale Events, aber auch physische Events auf uns. Das ganze Thema physische Events ist natürlich komplett weggefallen. Und wir mussten alles quasi auf digitale Kanäle rüberheben. Wir haben zweimal im Jahr ein großes Event. Im Mai machen wir jeweils etwas, das nennt sich Signavio Live. Das war immer schon ein virtuelles Event. Wir nennen das immer so liebevoll the CNN of Process, 24 Hours of Process Management. Das ist sozusagen so ein Event, was einmal um alle Zeitzonen herumgeht. Und dann das ganz große Event ist Signavio World, was normalerweise so im Oktober, November jedes Jahr stattfindet. In den vergangenen Jahren haben wir das immer physisch gemacht, an drei Standorten. Das größte Event in Berlin, ein bisschen kleineres Event in Melbourne und eins in Orlando für die amerikanischen Kunden. Wo dann alle zusammenkommen für ein, zwei Tage. Spannendes Programm, natürlich mit einem coolen Abendevent, in einer coolen Location, quasi sozusagen der Brand Brainwash, wo man wirklich voll in das Signavio-Universum quasi eintritt, viele der Signavio-Kollegen persönlich trifft, aber natürlich ganz wichtig, auch andere Kunden, andere Leute aus der...
Die ähnlich denken, die auch Customer Centricity groß schreiben für sich intern als hohe Prio. Super schön. Können sich darüber austauschen. Super Mehrwert.
Genau. Das konnten wir natürlich jetzt nicht machen. Und haben uns entschieden, das Ganze auf ein virtuelles, auch dieses Event auf ein virtuelles Format zu heben. Wussten nicht genau, wie gut das klappt. Aber im Endeffekt hat es bombastisch funktioniert für uns.
Super.
Wir haben eine gute Plattform gehabt. Wir haben Profis im Hintergrund gehabt, die das alles vorbereitet haben. Super Moderator, super Produktionsfirma, die Videos oder den ganzen Content, der dort dann gemacht wurde, auch wirklich in super Qualität bereitgestellt hat. Unglaublich viel Arbeit ging in den ganzen, sozusagen die Zusammenstellung des Programms rein, die richtigen Leute dort zu haben, die dann spannende Dinge in kompakter Form auch erzählen. Aber dann auch Formate, dass sich Leute virtuell dann dort treffen können. Oder sozusagen kleinere, intimere Formate für zum Beispiel die größten Botschafter in unserer Kundenbasis. Da macht man dann ein kleines exklusives Event mit 20, 30 Teilnehmern. Das hat alles sehr gut funktioniert. Und der Endeffekt für uns war, dass wir signifikant mehr Teilnehmer hatten in diesem virtuellen Event, als wir das in den Jahren davor in den physischen Events hatten.
Super spannend. Ja, das Persönliche hat natürlich gefehlt. Dafür hattet ihr einfach eine höhere Anzahl und vielleicht sogar ein höheres Engagement. Vielleicht haben sogar Leute untereinander mehr Menschen kennengelernt, als wenn sie persönlich, also meine Erfahrung selbst leider von mir auch, also auf mein Haupt ist, dass ich manchmal auf Events dann doch viel mit Leuten, die ich kenne, dann verbringe. Ja. Und vielleicht ist da das Engagement anders. Ich weiß es nicht genau. Hast du dazu irgendeine Beobachtung gemacht, in welcher Form das Engagement auch anders ist, miteinander, untereinander, mit euch? Also treffen die Leute vielleicht mehr Leute kürzer oder so?
Also da habe ich jetzt keine genauen Zahlen drüber. Wir haben auch bei den physischen Events da immer schon sehr stark darauf geachtet, Leute zusammenzubringen.
Ja, finde ich gut.
Ja, wir haben ja eine große Customer Success Practice, großes Customer Success Team bei uns. Man weiß genau, welcher Kunde hat gerade welche Themen, was interessiert den, wo steht er gerade in seiner Reise, dass man die dann proaktiv auch verdrahtet mit entsprechenden anderen Kunden, die in einer ähnlichen Situation sind.
Und wo es chemisch auch vielleicht passt.
Genau, und das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch physische und virtuelle Events auch durch. Der Vorteil von den virtuellen Events ist natürlich, dass ich dann auch über Kontinente hinweg Leute zusammenbringen kann. Ja, dass jemand aus Südafrika mit jemandem aus den USA sich austauschen kann. Und jemand aus Deutschland.
Sehr wertvoll.
Während das bei den physischen Events dann doch immer geografisch und
restriktiert ist. Nicht außer diese Leute reisen an, wie wahrscheinlich ist das und so weiter. Ja, super spannend. Wie ist deine Sicht auf die nächsten 6, 12 Monate? Und bewusst wieder offen, also ich möchte dich nicht zu sehr mit meinen Gedanken gut belasten, aber also jetzt Corona, wie wird uns das Markt, die Menschen noch berühren? Weil du bist ja auch, wie gesagt, CEO, du musst ja Sachen einfach vorsehen. weil das auch unser Business betrifft. Wie ist deine Sicht drauf?
Ja, das Komische ist, wenn man rausgeht, ja, dann sieht man, alle Geschäfte sind geschlossen, es gibt riesen Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. Corona ist quasi überall. Wenn ich die Nachrichten einschalte, geht's um quasi nichts anderes als Corona. Wenn ich aber ins Geschäftliche gucke, die Aktivität der Firmen, ja klar, es gibt gewisse Branchen, die liegen momentan am Boden. Aber es gibt die meisten anderen Branchen, die laufen auf genau der gleichen Geschwindigkeit wie vorher auch. Die haben genau die gleichen Themen. Die sind jetzt sogar veränderungsbereiter. Die sind jetzt sogar mutiger, Dinge zu tun. Ja, wo man vorher sich womöglich einen Mund fusselig geredet hat über lange Zeit und wollte jetzt auf einmal sagen, nee, wir machen das jetzt einfach mal. Wir wissen, dass es wichtig ist. Lass uns das jetzt mal anpacken. Also insofern ist das so eine ganz komische
Mischung,
so widersprüchlich eigentlich, das, was man da draußen wahrnimmt. Ja?
Spannend.
Und also für uns persönlich als Firma sehe ich die Zukunft sehr, sehr rosig, weil halt das Thema digitale Transformation, ich muss digital werden als Unternehmen, das hat sich nochmal stark gedreht durch Corona. Und wir als Firma ganz im Speziellen profitieren natürlich davon, je mehr sich verändert und je schneller sich etwas verändert in Unternehmen, desto besser für uns, weil wir ja diese Veränderung begleiten. Insofern für uns ganz im Speziellen bin ich da extrem optimistisch. Wo ich noch so ein bisschen Magengrummeln habe, ist, also dieses ganze Corona-Thema kann ja an der Wirtschaft auch nicht spurlos vorbeigehen. Ja, und wenn ich jetzt mir Aktienkurse angucke oder so etwas, ja, das sprüht vor Optimismus.
Ja.
Aber da draußen hat ja auch echt wirtschaftliche Aktivität nicht stattgefunden. Ja, und das muss sich ja irgendwie das ja manifestieren. Aber irgendwie sehen wir es noch nicht.
Interessant. Spannend, wie man unabhängig von dem auf ähnliche Gedanken auch kommt. Finde ich immer schön. Dankeschön für die Zusammenfassung. Wann ist deiner Meinung nach wann ist Corona weg? Deiner Meinung nach? Also auch jetzt wirtschaftlich vielleicht auch. Also wann wird's einfach die Effekte weniger, deiner Meinung nach?
Naja, du wirst manche Effekte haben, die werden ewig vorhalten. Manche Branchen werden halt ganz nachhaltig und womöglich für immer verändert sein. Also mal jetzt ein Beispiel: Luftfahrt, Fliegen. Ja, vor Corona war es ganz normal. Ich bin mindestens einmal im Monat bin ich zum Beispiel in den USA unterwegs gewesen. Und es gibt viele Berufszweige, die auch gewöhnt sind, die ganze Zeit nur im Flugzeug zu sitzen und hin und her zu jetten. Die haben jetzt aber 9 Monate lang bei ihrer Familie verbracht, ja, haben in ihrem eigenen Bett geschlafen, haben morgens die Kinder in die Kita bringen können oder wenn sie denn offen war, ja. Und abends mit der Familie Abendessen können. Und das wollen ja viele Leute auch nicht mehr missen. Warum soll ich denn jetzt für einen 2-Stunden-Meeting irgendwo durch die Welt jetten? Das muss doch anders gehen. Und es kann ja auch anders gehen. Und ich bin ja auch wesentlich produktiver dadurch, wenn ich jetzt nicht mich ins Flugzeug setze. Also deswegen wäre jetzt meine Wette, dass ich dass ich in der Luftfahrt wahrscheinlich auf lange Sicht wesentlich weniger Volumen haben werde als vorher. Ja. Und andere Branchen, die profitieren halt. Also ich hoffe, dass ich bis, sagen wir mal, Mitte diesen Jahres die Dinge zurechtgerückelt haben mit einer kritischen Masse an Impfungen und so weiter, dass man nicht mehr über Lockdowns oder irgendwelche Corona-Beschränkungen reden muss. Aber es wird sich ein neues Bild eingestellt haben, auch noch weiter formen, wie eigentlich diese Post-Corona-Welt wirtschaftlich sich dann darstellt.
Okay, dankeschön. Wie ist deine Sicht auf das Thema bei euch auch intern, das Thema Homeoffice?
Also es hat erstaunlich gut funktioniert. Du hast natürlich immer gewisse Härtefälle. Härtefälle, weil zum Beispiel jemand in einer sehr kleinen Wohnung wohnt und quasi auf seinem Bett sitzen muss, um im Homeoffice zu arbeiten. Ja? Oder du hast Familien mit jungen Kindern. Und du kannst dich nicht konzentrieren, wenn in deiner Zwei-Zimmer-Wohnung nebenan das kleine Kind die ganze Zeit brüllt. Ja? Für diese Fälle haben wir auch die ganze Zeit unser Office offen gehalten und haben es Mitarbeitern freigestellt, wenn sie das Gefühl haben, sie können zu Hause nicht vernünftig arbeiten, dürfen sie auch ins Office kommen. Wie viele Leute haben das angenommen bei uns, ich glaube, weniger als 10% jeweils war im Office. Ja? Und manche Teams haben sich getroffen, irgendwie so einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen, einfach um sich mal zu sehen und Dinge besprechen zu können. Aber dieses ganze Thema im Office arbeiten ist schon auf ein ziemliches Minimum bei uns runtergefahren. In manchen Ländern, wo zum Beispiel irgendwelche Mietverträge ausgelaufen sind, da haben wir uns dann gar nicht erst drum gekümmert, ein neues Büro zu suchen, sondern warten quasi auf die Zeit post-Corona. Und an den Standorten ist dann halt 100% Homeoffice halt zwangsweise.
Hattet ihr, sagen wir, ein Jahr vor Corona, hattet ihr da auch eine Homeoffice-Kultur?
In manchen Bereichen sehr stark, also im Bereich Go-to-Market, da sind wir sowieso auf die verschiedensten Länder ja verteilt. Und wir haben 13 Landesgesellschaften. Dieses Thema Remote-Arbeiten im Go-to-Market-Bereich war eigentlich schon die Norm vor Corona. Klar, am Berliner Standort, das ist unser größter, da sind viele Leute auch gerne ins Office gekommen. Ganz anders war es im Engineering-Bereich, weil dort haben wir 100% unserer Mitarbeiter in Berlin sitzen. Und da war es auch das Normale, dass ich 90% der Zeit vom Büro aus arbeite. Ja, klar, ich konnte auch vorher schon einzelne Tage im Homeoffice arbeiten, aber es war immer ziemlich hakelig. Ja, gerade diese Hybrid-Settings, irgendwie 80% des Teams sind vor Ort im Büro, 20% sind remote zugeschaltet. Das funktioniert alles nicht so richtig mit der Infrastruktur. Ich kann nicht so richtig so eine Brainstorming-Session machen. Jetzt mit 100% remote und das Normale ist, dass ich mich virtuell treffe, ja, da nutze ich halt mein Miro-Board oder anderes und kann virtuell häufig mindestens genauso gut zusammenarbeiten wie vorher im Office. Deswegen unsere Erwartung ist, also im Engineering zum Beispiel, ist unsere Erwartung, dass auch nach Corona, wenn all die Restriktionen wegfallen, mehr als 80% der Arbeit vom Homeoffice stattfindet.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also du gehst davon aus, dass zum Beispiel im Tech, wo vorher 90% Office war, jetzt vielleicht auf 10-20% gesunken ist, dass das weiterhin hoch bleiben wird, der Homeoffice-Anteil, auch wenn Corona jetzt vorbei ist.
Genau.
Okay, danke dir. Was konntest du mitnehmen? Muss jetzt nicht aufs Geschäft bezogen sein, von letztem Jahr, von 2020.
Naja, 2020 war natürlich bei mir ganz persönlich maximal familienzentriert, ja, dadurch, dass man sich jeden Tag sieht, die Schulen, die Kitas ja zum Teil Wochen und Monate lang geschlossen sind. Ist natürlich auf der einen Seite schön, viel Zeit miteinander zu verbringen, aber es wird einem auch dann klar, was sind auch die Annehmlichkeiten sozusagen, die man sich gerne zurückwünscht. Und natürlich ganz großes Thema Gesundheit. Zum ersten Mal ist da ja so ein ungutes Gefühl, gerade mit Personen, die älter sind oder die Vorerkrankungen haben, ja, dass man sich wünscht, dass die das Virus nicht bekommen. Also ich glaube, Gesundheit war noch nie so hoch in der Wahrnehmung und auch in der Wertschätzung.
Dankeschön. Bei wem würdest du gerne mal Mäuschen spielen für einen Tag?
Jetzt sag mir eine Berufsgruppe und ich...
Muss nicht, da habe ich bewusst wieder offen. Also es könnte Founder, CEO, Politiker, Sportler, egal. Bewusst.
Ja, also ich merke es ja jetzt wir sind ja ungefähr 500 Leute bei Signavio. Die eine der großen Schwierigkeiten, wenn so eine Organisation wächst, ist ja auch die Interessen von so vielen Personen und Stakeholdern vernünftig unter einen Hut zu bringen. Und es gibt eine Berufsgruppe, die ich unglaublich bewundere, weil die halt jeden Tag im Feuer steht, auch viel mehr unterschiedliche Interessen unter einen Hut zu bringen. Ja, und trotzdem sicherstellen muss, dass alles nach vorne geht. Und das sind unsere lieben Politiker.
Ja.
Und jetzt ja umso mehr, ja, mit Corona, da sind ja unglaublich harte Entscheidungen zu treffen. Und egal wie ich es mache, irgendwem trete ich ja immer auf den Fuß. Also ehrlicherweise, ich muss sagen, ich war fast schon erstaunt jetzt die letzten Monate bei all diesen harten Einschränkungen, wie ohne großes Ruckeln, sage ich mal, das alles auch durchgegangen ist. Ja, also ganze Industrien, die von einem Tag auf den nächsten quasi totgemacht worden, ja, abgeschnitten worden.
Ja, ja.
Dass das erstaunlich gut gegangen ist, die letzten Monate. Also insofern, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Ja, mal angefangen bei unserer lieben Angela, die ja jetzt auch befreit aufspielen kann. Sie muss nicht wiedergewählt, will nicht wiedergewählt werden. Jetzt kann sie sozusagen ausschließlich im besten Interesse des Landes und der Welt agieren. Da mal Mäuschen zu spielen, wie funktioniert das eigentlich? Welche Informationen kommen dort wirklich an? Wie viel Eindrücke von Dingen hat man denn wirklich? Wie gut kann man entsprechende Entscheidungen eigentlich auch treffen? Und wie hart ist es eigentlich, diese Interessen unter einen Hut zu bringen und das sauber zu kommunizieren und so weiter? Also das ist ja ein unglaublich schwieriger Job. Mhm. Und ganz große Bewunderung für
auch Bewunderung,
all unsere Politiker über Parteien hinweg.
Stimmt.
Dass sie sich diesem Stress auch aussetzen.
Stellen, genau. Auch wenn man inhaltlich nicht immer mit denen aligned ist. Ja, das ist ein hoher Stress.
Genau, und da jeden Morgen wieder aufwachen und im besten Interesse für das Land und die Welt.
Genau, und trotzdem hasst wirklich, also das sind welche negative Gefühle. Die Hälfte der Bevölkerung hasst alles, was du tust, obwohl du eigentlich in deinem Inneren nur das beste Interesse hast und das dir eigentlich nicht mehr geben müsstest seit vielen Jahren, aber die macht das trotzdem. Hab große Bewunderung. Egal, unabhängig jetzt von der Politik inhaltlich. Okay, Dankeschön. Mit welchen zwei Personen soll ich deiner Meinung nach unbedingt mal sprechen? Nicht, dass ich das da tue, aber wen sollte ich deiner Meinung nach noch podcasten?
Ach, es gibt so viele spannende Menschen, ja. Und also Gründer ist natürlich immer ein dankbares Klientel, weil als Gründer man per Definition man viele Ups und Downs sozusagen durchlebt, ja, und spannende Wendungen nimmt. Spannend finde ich es vor allen Dingen immer dann, wenn Gründung auch noch massiv zu einem höheren Zweck sozusagen ganz offensichtlich beitragen. Also ich denke jetzt mal an all die spannenden Firmen, die jetzt in dem Bereich Climate Tech oder Firmen, die sich um Climate Change sozusagen aktiv kümmern. Da gibt es viele spannende Personen, ja, angefangen bei einer Anna Alex, die ein Planetly gründet, ja, oder auch andere Firmen, die in dem Bereich aktiv sind, weil das eine ganz spannende Mischung ist zwischen wie gestalten wir eigentlich eine bessere Welt und dann aber mit den Mitteln einer Firmengründung und all den Irrungen und Wirrungen, die damit verbunden sind, das macht immer ganz, ganz natürlich eine spannende Mischung.
Okay, vielen Dank. Wie können wir und die Zuhörer dich unterstützen? Also du hast einmal über Stellen gesprochen, wie noch? Wie können sie dich noch unterstützen?
Ach, ich frage immer gerne andersrum, ja, wie kann ich andere Leute unterstützen? Und wenn man genügend zurückgibt an die Welt, dann ist die Welt auch typischerweise nett zu einem.
Ja, stimmt.
Insofern sag mir auch gerne Bescheid, wenn ich irgendwo helfen kann und einen Beitrag leisten kann. Das mache ich immer gerne. Ganz egoistisch gesprochen auf unsere Firma, klar, eine der größten Aufgaben, die wir vor uns haben jetzt für die nächsten Monate, ist viele spannende neue Mitarbeiter zu finden, die Spaß haben mitzumachen bei Signavio und mithelfen wollen, gute Organisationen zu bauen da draußen, weil das ist es letztendlich, was wir machen.
Wie können Sie dich erreichen, die Leute? Ich nehme an, LinkedIn, wie noch?
LinkedIn ist ganz einfach. Das ist wahrscheinlich der beste
Weg. Denke ich auch, genau. Bitte kein Spam, liebe Zuhörer, nur was wirklich relevant ist für beide Seiten. Ich bedanke mich vielmals, Gero Decker von Signavio.
Super, danke dir. Ciao, ciao.